Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde. Statt übers Mittelmeer kommen Flüchtende durch den Wald. Schleuser versprachen einfache Einreise in die EU. Über Belarus, das freizügig Visa ausstellte für die Menschen, die Krieg und Existenzangst in Syrien im Nordirak entkommen wollen. Doch sie wurden zu Schachfiguren in einem zynischen Spiel, mit dem der weißrussische Diktator Lukaschenko die EU erpressen will. Der Wortwechsel zum Flüchtlingsdrama an der EU-Ostgrenze, das Dilemma zwischen Humanität und Erpressbarkeit. Jetzt mit dem Warschauer Politologen und Historiker Klaus Bachmann, der Brüsseler ARD-Korrespondentin Helga Schmidt, dem Migrationsforscher David Kipp und dem ARD-Korrespondenten in Kairo Björn Blaschke. Schön, dass Sie alle bei dieser Diskussionsrunde im Deutschlandfunk Kultur dabei sind. Erste Frage nach Kairo, Björn Blaschke. Es hat Tote gegeben bei eisigen Temperaturen im Wald an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Helfer haben von diesen furchtbaren Zuständen berichtet, aber auch solche, die das überlebt haben und zurückgekehrt sind. Einige sind ja wieder in ihrer Heimat und das ARD-Studio Kairo konnte mit einigen sprechen. Was berichten Sie?
Na, sie berichten vor allem davon, dass sie viel Geld dafür ausgegeben haben, dass sie dann nicht dorthin gekommen sind, wohin sie hatten reisen wollen, auf illegalem Wege selbstverständlich. Sie haben bis 17.000 Euro pro Person bezahlt und sind dann in Minsk hängen geblieben oder aber im Wald an der Grenze zu Polen und sind dann einfach wieder umgekehrt. Das sind die einen, also das sind wirklich Umkehrer, die sich selbst wieder auf den Weg nach Hause gemacht haben. Das waren Syrer, die wir gesprochen haben. Und wir haben auch solche gesprochen, die gestern erst zurückgekommen sind, in der Nacht oder vorgestern relativ spät. Iraker, die dann nach Erbil geflogen worden sind von Iraqi Airways, die einfach das Angebot wahrgenommen haben. Das war ein Angebot, das da hieß, wir bringen euch zurück. Ihr schafft es ohnehin nicht, ihr seid hängen geblieben, ihr habt Angehörige verloren auf der Flucht, also bringen wir euch wieder zurück.
Diese Menschen, haben Sie eben schon beschrieben, haben im Prinzip ihr Hab und Gut verkauft, um auf diese Reise zu gehen. Sie haben jetzt nichts mehr. Man kann nicht erwarten, dass in Syrien die Regierung hilft. Wie ist es im Irak? Haben Sie irgendwelche Unterstützung zu erwarten, um wieder eine Existenz aufzubauen?
Das ist relativ schwer. Also es gibt unglaublich viele, also es sind wirklich ungezählte Menschen, die innerhalb des Irak immer noch auf der Flucht sind. Immer noch, sage ich, weil der Krieg gegen den IS, der zuletzt geführt worden ist zwischen 2014 und, na, sagen wir 2018, dieser Krieg ist zwar vorbei, aber es gibt immer noch sehr viele zerstörte Städte. Ich war selbst mehrfach in Mosul nach der sogenannten Befreiung der Stadt vom IS und da ist die Hälfte der Stadt, nämlich das Westufer, nach wie vor in Trümmern. Und das bedeutet nicht nur, dass da Wohnhäuser zerstört sind, sondern eben auch, wie Sie sagten, die Existenzgrundlage vieler Menschen. Kleine Geschäfte, die zerstört worden sind, die man versucht wieder zu beziehen und zu reanimieren von Seiten der Menschen selbst. Aber auch im Irak gibt es die Corona-Welle. Das führt zumindest die irakische Regierung an. Das macht es schwer, dort wieder aufzubauen. Genauso gibt es ein Wirtschaftsproblem, das damit zusammenhängt, dass letztlich im Irak eine Monowirtschaft herrscht, nämlich nach wie vor die, die auf Öl basiert. Insofern gibt es nicht viel Geld und dieses wenige Geld wird eben auch nicht unbedingt an die Menschen verteilt, wie es verteilt werden müsste. Es gibt Nichtregierungsorganisationen, die Vereinten Nationen, die durch Geberstaaten wie zum Beispiel Deutschland Geld bekommen und versuchen, wieder aufzubauen. Aber das schleppt sich alles dahin. Mhm. Und je länger es dauert, desto weniger wird die Existenzgrundlage und desto mehr Menschen glauben eben auch, sich außer Landes begeben zu müssen.
Und sich wieder auf den Weg zu machen, auch wenn Sie jetzt schon zurückgekehrt sind. Helga Schmidt in Brüssel, ist sich die EU darüber im Klaren, dass das Problem nicht damit gelöst ist, wenn Flüge jetzt von Belarus zurückgehen in den Irak zum Beispiel?
Ja, darüber ist die Europäische Union sich klar. Allerdings wird hier in Brüssel auch betont, dass durch diese Drohungen auch eine Menge in Bewegung geraten ist. Die Drohung, dass Fluglinien, die sich am Transport, also am Schleusertum der Menschen beteiligten und daran auch Geld verdienten, keine Landerechte mehr in der Europäischen Union bekommen. Diese Drohung reichte ja aus, dass diejenigen, die da vorher sehr aktiv waren, einen Rückzieher gemacht haben. Die Türkei zum Beispiel, Dubai schon erwähnt, haben keinen Transit mehr erlaubt. Der türkische Präsident Erdogan sorgte relativ schnell dafür, zu sagen, dass keine Fliehenden mehr vom türkischen Boden ausgeflogen geflogen werden in Richtung Belarus. Die irakische Regierung hatte sich auch sehr schnell bereit erklärt, Fliehende zurückzunehmen. Das war Ergebnis einer intensiven Diplomatie, der europäischen Diplomatie. Und das hat ja sehr schnell gewirkt. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch in der Europäischen Union hier in Brüssel die nach wie vor verzweifelte Lage der Flüchtlinge. Und daran zeigt sich eben, wie schwierig es ist, da auf der einen Seite die humanitären Ziele, die moralischen Ansprüche, die Regeln der Genfer Flüchtlingskonvention nicht in Frage zu stellen. Auf der anderen Seite, und das war eben der Balanceakt, der da nötig war hier aus Brüsseler Sicht, auf der anderen Seite doch klarzumachen, dass es hier um die europäische Außengrenze ging. Das ist die Grenze Polens, aber auch Litauens. Da gab es dann doch sehr deutliche Unterstützung für Polen, Unterstützung, Solidarität auch in der Haltung der polnischen Regierung, selbst als es schlimme Bilder gab aus der Grenzregion mit Angriffen gegen die Flüchtlinge.
Die Europäische Union hat sich als sehr durchsetzungsstark bis jetzt gezeigt, aber legte sich hier nicht nur mit Lukaschenko an, sondern eigentlich auch mit Putin, dem russischen Präsidenten. Und kann das gefährlich werden?
Ja, das hat man genauso hier verstanden. Es ist ja klar, jedenfalls sagen das alle Brüsseler Diplomaten, dass der belarussische Diktator Lukaschenko diese außenpolitische Provokation mit Flüchtlingen, das Instrumentalisieren von Menschen nicht ohne Rückendeckung von Moskau, von Putin hätte unternehmen können. Ohne russisches Go wäre das nicht möglich gewesen. Andererseits gibt es auch Diplomaten, die sagen, man muss jetzt auch mal die Perspektive von Putin einnehmen. Und dann sieht das eben aus Moskauer Sicht so aus, wenn man nach Westen guckt. Da sind dann nur noch zwei verbliebene Pufferstaaten, ein Cordon Sanitaire, ein Sicherheitsgürtel. Und das sind Belarus und die Ukraine. Die beiden Themen gehören zusammen. Putin, das weiß man, hat kein Interesse, dass sich von dort rechtsstaatliche, demokratieähnliche Bewegungen ausbreiten, in Richtung Moskau sozusagen ausbreiten. Und deshalb sieht man natürlich mit großer Sorge, übrigens auch bei der NATO, hier im Hauptquartier der Allianz in Brüssel, dass es da in der vergangenen Woche wieder erhebliche Truppenkonzentrationen, russische Truppenkonzentrationen gab an der russischen Westgrenze. Und das hat doch für einige Unruhe hier gesorgt.
Klaus Bachmann, Sie lehren in Warschau internationale Politik an der Hochschule für Sozialpsychologie. Was empfehlen Sie der EU, wie sie in diesem Drama vorgehen sollte? Noch öfter telefonieren mit Lukaschenko und Putin?
Ich habe den Eindruck, dass das bisherige Telefonieren eigentlich ausgereicht hat, weil die Pistole, die an der Wand hängt, ist gar nicht losgegangen. Es hat gereicht, dass sie jemand gesehen hat. Also die Drohung, dass Fluggesellschaften, die Flüchtlinge nach Belarus bringen, dann ihre Landegenehmigungen in der EU verlieren. Das scheint ja funktioniert zu haben. So gesehen ist das Problem an der Grenze von Polen und Litauen auf der einen Seite und Belarus auf der anderen Seite zwar nicht jetzt gelöst, also man weiß ja nicht, was ja noch nachkommt, aber es scheint auf jeden Fall kleiner zu werden. Also denn Lukaschenko hat eingelenkt und die Flüchtlinge gehen zurück und da teilweise werden sie ja zurückgeflogen. Also ich sag mal, an der Stelle scheint das Problem gelöst, aber das sollte uns natürlich jetzt nicht ablenken davon, dass das eigentliche Problem, was dahinter steht, nämlich dass Leute, sehr viele Leute aus dem Irak und vermutlich auch aber noch mehr aus Afghanistan nach Westeuropa wollen, dass das natürlich bestehen bleibt. Nur was hier eben passiert ist, das ist, dass jemand die eigentlichen Flüchtlingsrouten, die natürlichen Flüchtlingsrouten, wenn man das so nennen kann, über das Mittelmeer und über den Balkan umgelenkt hat über Belarus. Und zwar auf eine künstliche Art und Weise, indem er sozusagen ein Angebot gemacht hat, was die Flüchtlinge dann angenommen haben und was sie eigentlich aber nicht angenommen hätten, wenn es nicht von Belarus ausgegangen wäre auf diese Art und Weise. Mhm. Das Flüchtlingsproblem hier war eigentlich von Anfang an relativ gering. Ich meine, wir reden hier von ungefähr 9.000 bis 10.000 Flüchtlingen, die bis nach Deutschland gekommen sind, ein paar hundert, die es bis Polen geschafft haben, also die dann auch da geblieben sind. Die absolute Mehrheit davon wurde zurückgeschickt, mehr oder weniger brutal, und von den Weißrussen dann zum Teil wohl, also das sind jedenfalls die Berichte hier, auch wieder gezwungen, es nochmal zu versuchen, weil sie nicht zurückkehren durften nach Minsk. Also sie wurden schon sehr stark, würde ich sagen, misshandelt, gefoltert, zum Teil auch umgebracht, weil es gibt ja inzwischen mindestens 11 Tote, also das sind die, die bekannt sind. Wahrscheinlich sind es viel mehr, weil in das Gebiet ja niemand rein darf und es darf auch niemand danach suchen, sondern das sind alles mehr oder weniger Zufallsfälle außerhalb des eigentlichen Sperrgebiets, das Polen da eingerichtet hat. Mhm. Das Problem an sich war relativ gering, wenn jetzt Lukaschenko sagt, er hat noch ungefähr 7000 Flüchtlinge in Belarus und die Polen sagen, auf der anderen Seite der Grenze sind 4000. Das sind alles keine Kategorien, wie wir sie kennen von 2015 oder selbst wie wir sie kennen von der spanisch-marokkanischen Grenze oder vom Mittelmeer. Also da ist es wirklich ein sehr kleines Problem. Das ist ein großes Problem geworden, weil beide Staaten, Belarus und Polen, das militarisiert haben. Das heißt, weil Belarus seine Armee und seine Geheimdienste hinter den Flüchtlingen hergeschickt hat und Polen das Gleiche auf der anderen Seite gemacht hat. Und dadurch ist der Eindruck entstanden, dass da jetzt gleich ein militärischer Konflikt droht.
Damit haben Sie das Entscheidende ja schon gesagt, dieses Großaufgebot an Sicherheitskräften, ein möglicher Mauerbau an der Grenze durch Polen und das gewaltsame Pushback über die Grenze hinweg. David Kipp, Sie haben mit Ihren Kollegen im Team der Migrationsexperten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik die aktuelle Lage analysiert. Handelt Polens Regierung da illegal, auch was das Raushalten der Presse aus dem Gebiet angeht?
Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was auch ja von unterschiedlichen Stellen jetzt bestätigt wurde, dass es Pushbacks gab. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat auch der polnische Premierminister es selbst in einem Interview jüngst mit der Bild-Zeitung bestätigt, dass man das macht, dass das dazugehört zu dem effektiven Grenzschutz. Leute einfach, die schon es geschafft haben, über die Grenze zu kommen, zurückzuschieben. Und das verträgt sich in der Tat nicht mit dem Völker- und Europarecht und wurde auch jetzt von der Menschenrechtsbeauftragten des Europarates, die sich für 4 Tage in dem Bereich aufgehalten hat, nochmal bestätigt, unabhängig. Das heißt, wir sehen da eine massive Verletzung von Rechten, die natürlich ja die Menschen unabhängig von ihrem Migrationsstatus dort erstmal haben. Ihnen wird häufig nicht die Gelegenheit gegeben, Asylanträge zu stellen. Selbst wenn sie das gesagt haben, wurden sie teilweise zurückgeschoben. Insofern ist hier die Frage, wie die EU und die Bundesregierung reagieren will in Zukunft. Bisher hat sie da zu wenig gesagt.
Sie haben jetzt schon die verschiedenen Ebenen aller dieses Themas mit angesprochen. Was ist eigentlich jetzt mitten in dieser Krise das Wichtigste, das gelöst werden muss? Geht es um Menschlichkeit, um Humanität und darum, zum Beispiel, wie Sie es gerade sagten, Asylanträge zu stellen?
Ja, ich denke, es ist wirklich eine Grundsatzfrage auch der Europäischen Union. Möchte man weiter wertegebunden auch sagen, man achtet die Menschenwürde aller Menschen auch an den Außengrenzen? Oder setzt sich das Modell Polens jetzt durch? Weil es ist ja nicht so, dass Polen da in einem luftleeren Raum handelt. Es gibt andere Mitgliedstaaten wie Kroatien, Griechenland oder auch Malta, die ähnliche Aktionen in der Vergangenheit gemacht haben. Und die EU-Kommission ist da über die Jahre sehr viel leiser geworden. Es ist so, dass diese Situation Deutschland natürlich auch in der Übergangsphase trifft. Die nächste Bundesregierung hat bereits signalisiert, dass sie etwas gegen das Leid an den EU-Außengrenzen machen möchte, dass sie auch gegen illegale Zurückweisungen vorgehen möchte. Allein ist da natürlich die Frage, mit welchen Partnern, mit welchen Mitgliedstaaten sie da zusammen vorgehen kann.
Björn Blaschke, es gibt ja auch die Überlegungen, dass die EU vielleicht forcieren sollte, dass zum Beispiel in den Herkunftsländern der Flüchtlinge Social-Media-Kampagnen auch laufen, die ihnen ungefähr Informationen geben, dass es doch nicht das gelobte Land ist, in das sie hier kommen werden. Ist das eine Möglichkeit, die Migration etwas kleiner zu halten?
Jein, also wahrscheinlich ist es nicht verkehrt, sowas zu machen. Andererseits ist es so, dass die meisten wissen, auf was sie sich einlassen. Also die Schleuser, die Schlepper, die sagen grundsätzlich, das sind Todesrouten. Das gilt für die, die in irgendeiner Weise in Libyen tätig sind, genauso wie in Syrien und im Irak. Und die Leute hören natürlich auch von denen, die zurückkehren, dass es gefährlich ist, einerseits diesen Weg überhaupt in Richtung Europa einzuschlagen. Und sie wissen auch, dass sie da nicht unbedingt das Paradies erwartet, sondern sie Asylverfahren durchlaufen müssen, in Behelfsunterkünften unterkommen und so weiter. Das ist alles bekannt. Aber es ändert eben herzlich wenig daran, dass die Leute sagen, besser ertrinke ich, das habe ich schon selber von Flüchtenden gehört. Sie haben gesagt, ich gehe auch das Risiko ein zu sterben, aber hier kann ich nicht bleiben, weil ich hier auch sterbe. Das mag dann im jeweiligen Fall unterschiedlich stimmen, aber auf jeden Fall ist die Grundhaltung die, dass man eben sagt, ich gehe das Risiko ein. Und man kann selbstverständlich mit Social Media Kampagnen versuchen, darüber aufzuklären, aber die Leute werden sich nicht abhalten lassen.
Helga Schmidt in Brüssel, von Seiten der EU, was ist da das zentrale Wichtige, jetzt die akute Situation zu lösen? Die Unterbringung der Gestrandeten und geordnete Asylverfahren, also vor allen Dingen humanitäre Aktionen, wobei die EU auch Polen helfen sollte?
Ja, das ist aber auch nicht unumstritten, was Sie gerade beschrieben haben. Übrigens ja nicht mal in der Bundesregierung, nicht mal in der Union. Das mal als Beispiel. Da gibt es den früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der sagt, da muss jetzt eine humanitäre Politik gemacht werden. Den Menschen, die sich im Grenzgebiet aufhalten und aufhielten, muss ein Schutzangebot gemacht werden, während die Fraktionsspitze seiner eigenen CDU genau das Gegenteil erklärt hat und gesagt hat, Deutschland kann auf keinen Fall weitere Fliehenden aufnehmen. Und solch einen Streit gibt es im Grunde in der ganzen Europäischen Union. Man ist sich einig, dass man dieses Problem noch am besten wird lösen können, indem man die Vereinten Nationen einschaltet. Da gibt es also Kontakte der Bundeskanzlerin oder auch von Kommissionschefin Ursula von der Leyen zum UNHCR, zum Flüchtlingshilfswerk, dass die sich engagieren. Aber das bedeutet natürlich auch zumindest so eine Grundbereitschaft der polnischen Regierung, wenn es vielleicht auch unrealistisch ist, die auf belarussische Seite zu bekommen. So gibt es doch die Versuche. Und dann kommt noch ein anderes Problem hinzu. Die Europäische Union will unter allen Umständen vermeiden, dass der Eindruck entsteht, Lukaschenko in irgendeiner Weise anzuerkennen. Seit der Wahl, die eigentlich außer in Belarus nirgendwo als faire Wahl anerkannt wird, am allerwenigsten in der Europäischen Union, hat die EU ja Lukaschenko niemals anerkannt und auch Wirtschaftssanktionen verhängt. Und allein die Tatsache, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche zweimal telefonierte mit Lukaschenko, Montag und Mittwoch, allein diese Tatsache hat also heftigste Kritik ausgelöst in Polen, auch in den baltischen Ländern. Da kam eben das Argument, man wertet durch ein solches Telefonat Lukaschenko auf. Und in Polen kam dann auch noch die Sorge dazu, die offen ausgesprochen wurde, wird sich Deutschland da jetzt wieder über polnische Köpfe hinweg einigen? Also alte Ängste. Und das zeigt, welcher Balanceakt der jetzt nötig ist, um dieses ganz offensichtliche Problem, die katastrophale Situation der Flüchtlinge ein bisschen zu verbessern.
Klaus Bachmann, es ist ja sehr interessant zu sehen, einmal wie die Regierung reagiert und wie die Menschen auf der anderen Seite, die Bevölkerung reagieren, die ja in Polen auch sehr, sehr hilfsbereit sind. Und das ist ja ähnlich wie bei dem Streit um die Rechtsstaatlichkeit, dass da die Bevölkerung offensichtlich eine etwas andere Position hat als die Regierung selber und die Regierung selber so ein bisschen auf einen schmaleren Grat kommt. Wird da ein schwieriges Thema und in diesem Fall die Flüchtlinge instrumentalisiert für diese Auseinandersetzung?
Nein, es ist einfach so, dass fast jedes Thema, was irgendwie auf die ersten Seiten der Zeitungen kommt, automatisch dieser Polarisierung zum Opfer fällt, die es in Polen gibt. Und dann in dem Bereich, den Sie jetzt ansprechen, dann die Regierung sagt, das wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden und das ist eine Aufwertung von Lukaschenko und Putin und so weiter. Und das ist, was weiß ich, Außenpolitik im 19. Jahrhundert, wo die großen Mächte über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Und die Opposition und ein großer Teil der Presse sagt dann, ja Moment, aber was wollt ihr da nicht anerkennen? Merkel hat euer Problem gelöst, das ihr selber nicht imstande wart zu lösen. Und das ist ja im Prinzip auch richtig, denn diese ganze Militarisierung dieses Konflikts jetzt wäre vollkommen unnötig gewesen bei den relativ kleinen Zahlen, mit denen wir es ja zu tun haben. Ich meine, jeder regt sich darüber auf, dass Lukaschenko da diese Nummer abgezogen hat mit den Flüchtlingen. Aber es war ja keine große. Wir reden von 10.000 bis 20.000 Leuten, die davon betroffen sind und von denen ungefähr 7.000 jetzt noch in Belarus sind. Das sind Zahlen, sage ich mal, da hat Polen ein Vielfaches davon in den 90er Jahren, als Polen noch wesentlich ärmer und schwacher war als heute, wesentlich mehr Flüchtlinge aus Tschetschenien, die damals niemand in der EU wollte, aufgenommen. Und es ist absolut nichts Negatives passiert dadurch. Also es gibt keinerlei negativen Folgen davon. Sagen nicht einmal die Anhänger der Regierung, die diesen Vergleich überhaupt nicht mögen, dass das ein großes Problem war. Und es wäre sicher auch kein Problem gewesen, 4.000 oder ein bisschen mehr irakische und andere, aber hauptsächlich wohl irakische und syrische Flüchtlinge in Polen nicht aufzunehmen, aber ihre Asylverfahren durchzuführen und dann einen Teil zu integrieren und einen Teil wieder zurückzuschicken. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem gewesen. Mhm. Es ist einfach so, dass jedes politische Problem in Polen automatisch in dieser Polarisierung verschwindet, wo dann die Regierung, die Opposition und große Teile der Medien, je nachdem, wen sie unterstützen, sofort in ihre Schützengräben verschwinden und ein Dialog sozusagen nicht mehr stattfindet.
Frau Schmidt.
Ich glaube, das Problem war sowieso größer für Litauen, wenn man sich die Zahlen anguckt, aber darüber redet fast niemand.
Und in Brüssel, wenn ich das noch hinzufügen darf, gibt es eben auch den leisen Verdacht, dass die polnische Regierung sich auch so ein bisschen Luft verschaffen wollte in einem innereuropäischen Konflikt, nämlich in dem Konflikt um die Rechtsstaatlichkeit. Ist ja so, dass die polnische Regierung jetzt in den nächsten Wochen mit einem blauen Brief rechnen muss und zwar mit dem schlimmsten, den sie je bekommen hat. Es könnte nämlich sein, und alle rechnen hier damit, dass die notorischen Rechtsstaatsverletzungen, also der politische Druck auf Richter, auf Staatsanwälte, überhaupt der ganze Umbau des Justizwesens in Polen, der in den größten Teilen überhaupt nicht mehr mit europäischen Vorstellungen von Rechtsstaat und so schon gar nicht mit den europäischen Verträgen vereinbar ist, dass das jetzt sanktioniert wird. Und da muss die polnische Regierung damit rechnen, dass Fördermittel gekürzt werden. Im Moment ist ja so, ich glaube, das ist ganz wichtig für die polnische Regierung, dass die Gelder aus dem Recovery Fund, aus dem Corona-Hilfsfonds gestoppt sind. Alle Länder kriegen diese Gelder und Polen, das alleine 38 Milliarden Euro aus diesem Hilfspaket bekommen sollte, hat noch keinen einzigen Cent gesehen davon. Das hält die Kommission zurück. Und in dieser Situation, so hören wir hier von Diplomaten, gibt es nun offensichtlich den Versuch der polnischen Regierung zu zeigen, die Rechtsstaatsdiskussion ist schön und gut, aber wir haben an der Ostgrenze, die, Klammer auf, ja auch die Außengrenze der Europäischen Union, ist ganz andere Herausforderungen. Da ist der Rechtsstaat Streit, ein kleiner, da geht es um die Bedrohung und da wird ja immer wieder auch darauf hingewiesen, dass auch durchaus die Gefahr einer Invasion, eines neuen russischen militärischen, ja, eines Anlaufs für einen Krieg, so wie in der Ukraine, geben könnte. Also so sieht man das hier in Brüssel. Ja, das, so versucht man auch zu erklären, die Heftigkeit der Reaktion der polnischen Regierung und auch die Tatsache, dass man dort ein Gebiet zu einer Ausnahmeregion erklärt hat, was ja dazu führt, dass kein einziger Journalist ist, der von dort unabhängig berichten könnte.
Mhm. David Kipp, Sie haben heute Morgen, haben Sie mir eben erzählt, bevor wir hier die Sendung begonnen haben, in der Stiftung Wissenschaft und Politik darüber diskutiert, was will Putin mit Lukaschenko, wie eng hängen sie zusammen, ist Lukaschenko eine Marionette? Frau Schmidt hat das gerade angesprochen, die Furcht, dass eine Invasion Richtung Westen bevorstehen könnte, angesichts der Truppenkonzentration auch der russischen Seite. Wie weit dürfte Putin gehen?
Ja, also es ist nicht so ganz einfach, zumal da auch die entsprechenden Regionalexperten natürlich auch unterschiedliche Perspektiven drauf haben. Aber ich denke, für uns alle in der Runde ist nicht ganz klar, wie tickt Lukaschenko, wie tickt der Machtapparat und wie ist sein Verhältnis zu Putin. Es ist auf jeden Fall komplex. Und man kann nicht davon sprechen, dass Lukaschenko schlicht durch Russland, durch Putin ferngesteuert wäre. Das würde viel zu kurz gehen. Es ist sicherlich so, dass der Kreml diese Situation durchaus begrüßt. Die potenzielle Spaltung der EU in dieser Frage spielt Putin in die Karten. Auf der anderen Seite hat aber auch sicherlich gibt es da eine gewisse Gefahr, dass es Lukaschenko überreizt, denn er ist auch, sage ich mal, nicht unumstritten. Er muss dafür kämpfen, nicht etwa abgesetzt zu werden durch Russland perspektivisch. Und da hilft ihm ein solcher Konflikt natürlich. Ein weiterer Punkt ist, dass dieses ganze militärische Framing von beiden Seiten, wie das ja auch schon von Herrn Bachmann gesagt wurde, natürlich sich auch so ein bisschen auf dem Rücken der Menschen an der Grenze, also der Migrantinnen und Migranten, ausgetragen wird. Weil dieses Framing einer hybriden Kriegsführung, wie es auch von Polen, aber auch den baltischen Staaten vorgetragen wurde, hat natürlich konkret politische und rechtliche Folgen, weil den Krieg da gelten andere Regeln. Und wenn sozusagen Menschen als in diesem Kontext dann als Waffen auch teilweise beschrieben werden, dann ist das eine Form der Entmenschlichung und kann sich natürlich auch weiter nicht weitergetragen in dann konkreten Regeln wiederfinden. Ich denke da an den Schengener Grenzkodex und dass da 12 Mitgliedstaaten auch schon einen Brief an die EU-Kommission geschrieben haben, in dem sie gesagt haben, wir wollen besser vor hybriden Angriffen geschützt werden. Das heißt Grenzmauern, aber das heißt möglicherweise auch eine Einschränkung des Zugangs zu Asyl.
Das war gerade David Kipp, der Migrationsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, den Sie hörten. Er diskutiert im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur über das Flüchtlingsdrama an der EU-Ostgrenze zusammen mit dem Warschauer Politologen und Historiker Klaus Bachmann, der Brüsseler ARD-Korrespondentin Helga Schmidt und dem ARD-Korrespondenten in Kairo Björn Blaschke. Frau Schmidt, wir haben gerade von Herrn Kipp gehört, über die Schwierigkeit, mit dieser hybriden Kriegsführung umzugehen. Wenn wir auf das schauen, was jetzt dort in Belarus los ist, was auch möglicherweise Putin vorhat in Beziehung auf die Ukraine, Sie hatten es am Anfang schon angesprochen, kann man davon sprechen, dass die Kriegsgefahr lange nicht mehr so groß war seit Ende des Kalten Krieges?
Das ist eine schwierige Frage und da kriegt man ganz unterschiedliche Antworten. Selbst die Intelligences, die Geheimdienste haben da unterschiedliche Erkenntnisse. Also in dieser Woche hat ja für eine Menge Wirbel gesorgt, das, was der ukrainische Außenminister hier in Brüssel gesagt hat bei der NATO. Er sagte, da stünden jetzt mehr als 100.000 russische Soldaten ganz in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Dann fügte der litauische Außenminister Landsbergis hinzu, ja im gleichen Abstand auch zu Litauen. Und das hat dann für Sorgen gesorgt. Dann zeigte sich aber, es ist ungefähr ein ähnlich starker Truppenaufmarsch, wie wir den auch schon im Frühjahr dieses Jahres gesehen haben. Also die etwas Vorsichtigeren sagen, das ist die Drohkulisse, die Putin seit langem dem Westen präsentiert. Und sie soll eines sagen, übrigens mehr noch in Richtung Ukraine, glaube ich, als in Richtung Belarus. Sie soll sagen, auf keinen Fall darf dieses Land, darf die Ukraine Mitglied der NATO werden. Das will die Ukraine aber. Und was wir jetzt sehen, ist doch eine sehr intensive Diplomatie auf westlicher Seite zu versuchen, die ukrainische Regierung nicht im Stich zu lassen. Da gibt es also die Versprechungen von neuen Waffenlieferungen. Joe Biden hat das schon offen gesagt. Wir hören auch, dass der französische Staatspräsident ähnliche Angebote wohl gemacht hat. Aus Großbritannien kommen sie ganz sicher. Aber es gibt ja in der NATO so eine alte Regel, ein ungeschriebenes Gesetz, das lautet, auf keinen Fall darf ein Land aufgenommen werden, das in einen regionalen Konflikt verwickelt ist. Und das ist in der Ukraine der Fall. Und ich glaube, es ist im Moment völlig unrealistisch, dass die Ukraine auch nur hoffen kann, NATO-Mitglied zu werden, obwohl sie das vor einigen Jahren formell zugesagt bekommen hat. Aber würde man das jetzt vollziehen, dann würde das Krieg für die NATO bedeuten, undenkbar, dass es dafür auch nur einige Länder, Mitgliedsländer unter den 30 NATO-Staaten gibt, die das unterstützen würden.
Björn Blaschke, in dieser Situation, welche Rolle spielt eigentlich das NATO-Mitglied Türkei auch als Freund Russlands, wenn man das so sagen darf, genauso wie Russland auch Drehscheibe für Flüchtlingsbewegungen, andererseits aber auch Hilfe für die EU, um Migration nach Europa aufzuhalten?
Ja, die Türkei ist ein Staat, der letztlich zwischen der EU und Syrien sowie dem Irak liegt. Und natürlich versuchen viele, die auf dem Landweg irgendwie nach Europa gelangen, über die Türkei zu kommen. Die Türkei wird dafür, soweit ich das sehe, gut bezahlt, dass keine Flüchtenden mehr durchkommen. Und insofern erledigt die Türkei, glaube ich, ganz gut die Arbeit. Es gab eine Zeit eben im Flugverkehr, wie wir nun wissen, wo die Leute dann doch durchgelassen wurden, wenn sie ein gültiges Visum hatten über den Transitbereich. Das soll ja nun vorbei sein. Ich glaube, dass die Türkei längst nicht mehr eine so aktive Rolle spielt, also als Durchlauf sozusagen für Flüchtende wie früher. Insofern sehe ich die Türkei jetzt nicht mehr so sehr im Mittelpunkt, aber das mag man in Europa anders sehen als hier.
Klaus Bachmann, die Ukraine in der NATO, das scheint im Moment nicht zu gehen. Also andere Wege hat Helga Schmidt aufgezeigt, die da mit Hilfe vielleicht einsetzen könnten. Wie sehen Sie die Bedrohung seitens Russlands? Was ist zum Beispiel mit den Atomversuchen, von denen gesprochen wurde, die Moskau gemacht hat?
Ja, das wird natürlich hier in Polen, wo ich ja sitze, immer sehr heftig diskutiert. Und hier gibt es auch einen sehr umfangreichen und nahezu allumfassenden Konsens gegenüber Russland. Also ich sag mal, so antirussisch sind alle. Manche sind auch noch antideutsch und manche sind sehr pro-deutsch und pro-amerikanisch. Es gibt relativ wenige, die anti-amerikanisch sind, aber antirussisch sind eigentlich alle. Regierung, Opposition und breite Kreise der Bevölkerung, da gibt's einen Konsens. Und natürlich sind auch die meisten dafür, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen würde. Ich meine, jede polnische Regierung hat sich bisher dafür eingesetzt. Das ist jetzt nicht nur die jetzt gerade sehr problematische und im Konflikt mit der EU befindliche Regierung, sondern das waren auch die Vorgängerregierungen. Weil man hier natürlich sagt, genau umgekehrt wie im Westen, das ist das falsche Signal, die Ukraine nicht aufzunehmen. Die Ukraine ist erst sicher, wenn sie in der NATO ist. Und genau aus dem Grund, weil sie nämlich nicht sicher ist, soll sie ja nicht in die NATO aufgenommen werden, wie Frau Schmidt ja gerade auch erklärt hat. Also hier ist die Argumentation genau umgekehrt. Ich sehe das eigentlich etwas entspannter, auch jetzt vor dem Hintergrund dieses Konflikts an der Grenze. Nach meinen Informationen hat Lukaschenko das auf eigene Rechnung gestattet. Natürlich hätte Russland das verhindern können, aber es ist jetzt nicht so, dass die sehr geholfen haben. Ich glaube, wenn die hätten helfen wollen, dann hätten wir 10 oder Hunderttausende von Flüchtlingen gehabt, bei den Möglichkeiten, die Russland hat und bei den wenigen Möglichkeiten, die die EU hat, zum Beispiel dagegen vorzugehen. Weil natürlich kann man Weißrussland oder Belarus isolieren und die Belavia, die weißrussische Fluglinie, sanktionieren. Aber wenn das Flugzeuge aus Russland sind und Überflugrechte über Russland, dann ist das schon wesentlich schwieriger und verursacht auch Kosten dann für die einzelnen Fluglinien in der EU und für die einzelnen EU-Länder. Also das wäre eine ziemlich grenzwertige Situation, würde ich mal sagen. Aber ich habe den starken Eindruck, Russland kritisiert seine Bündnispartner ja nicht öffentlich in der Regel, aber unter dem Tisch sozusagen scheint es doch einiges an Fußtritten gegeben zu haben in Richtung Minsk. Denn anders kann ich mir es nicht erklären, dass zum Beispiel auch die Flüge aus Damaskus eingeschränkt wurden. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU oder die polnische Regierung einen Draht nach Damaskus hat und sowas auslösen kann. Lukaschenko hat auch mehrfach behauptet oder hat auch in Interviews behauptet, Russland würde möglicherweise einen Atomkrieg anfangen, wenn das eskaliert. Und er könnte jetzt die Gaslieferungen in die EU kappen und so weiter. Und da hat jedes Mal, gab sofort ein Dementi aus Moskau. Ich kann mir vorstellen, dass man in Moskau nicht so furchtbar lustig findet, dass eine relativ kleine Figur wie Lukaschenko sozusagen plötzlich anfängt, im Namen der Russischen Föderation zu sprechen. Also ich glaube, da hat er einfach übertrieben. Und das bekommt er jetzt, glaube ich, auch zu spüren. Von daher glaube ich nicht, dass das ein Teil eines größeren Plans ist. Also es gibt hier in Polen gibt es jede Menge solcher Verschwörungstheorien, wo hinter Russland alles steckt. Mhm. Gleichzeitig Truppenbewegungen im Baltikum, in der Ukraine und die Flüchtlingskrise und Aserbaidschan und so weiter. Man kann das auch umdrehen. Man kann sagen, Moskau hat im Moment so viele Probleme an seinen Außengrenzen, dass es eigentlich kein großes Interesse daran haben kann, jetzt noch einen Konflikt anzufangen, von dem eigentlich von Anfang an vorherzusehen war, dass Lukaschenko den verlieren wird.
Mit Wladimir Putin hat Angela Merkel ja auch telefoniert und vor allen Dingen auch Präsident Macron. Könnten Sie sich durchaus auch verständigt haben, vielleicht durch die Blume gesprochen, wie man mit Lukaschenko als Diktator umgehen soll, ihm klar die Meinung sagen? Herr Kipp?
Ich denke auch noch, um da anzuschließen, was Herr Bachmann gesagt hat, dass es gibt Indikationen dafür, dass Putin auch mit dem Verweis jetzt jüngst auf die Opposition, auf die man in Belarus, also Lukaschenko, zugehen sollte und einen Dialog suchen sollte, wen auch immer er damit Opposition meint. Da gibt es auf jeden Fall die Zeichen, dass man es nicht überreizen will. Insofern ist vielleicht auch das militärische Eskalationspotenzial etwas jetzt zu hoch gehängt worden. Man sollte es aber natürlich auch nicht kleinreden. Ich denke da so ein bisschen auch an Worst-Case-Szenarien, wenn beispielsweise Lukaschenko dann doch wieder den Konflikt weiterdrehen wollte, könnte er natürlich Leute mit Steinen oder Waffen oder was auch immer auf die Grenze losgehen lassen, wo Polen dann gezwungen wäre, irgendwie zu antworten. Aber ja, für den Moment hat sich in der Tat die Migrationsdiplomatie der Bundesregierung, der EU-Kommission und auch Frankreichs erstmal durchgesetzt und hat auch natürlich jetzt leichte Verbesserungen gebracht. Das wird sicherlich nicht alle Schleusungen von heute auf morgen nach Belarus enden. Aber mit dem nahenden Winter ist natürlich die Frage, ob das in der Größenordnung wie im vergangenen Monat weitergehen kann.
Björn Blaschke, wie schätzen Sie das ein? Wir hatten eben schon mal ansatzweise darüber gesprochen, mit diesen ersten Rückflügen hat sich das Migrationsproblem natürlich überhaupt nicht erledigt. Sie sagten, es sind sehr, sehr viele Menschen allein im Irak, innerhalb des Iraks noch auf der Flucht. Was kommt da auf die Europäische Union weiterhin zu? Das Problem hat sich ja nicht erledigt.
Naja, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass wir über die Symptome reden und nicht so sehr über die Krankheit. Es ist, denke ich, so, dass einfach mit Syrien insbesondere die meisten Flüchtenden, das habe ich bei Pro Asyl zumindest gelesen, die meisten Flüchtenden, die Asylanträge stellen, sind nach wie vor Syrer. Im Land herrscht Krieg, mehr oder weniger unverhohlen, zumindest ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Genau das Gleiche kann man nicht über den Irak sagen. Im Irak ist die Gemengelage etwas schwieriger. Da haben wir innerschiitische Auseinandersetzungen. Wir haben Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten. Wir haben Auseinandersetzungen zwischen den Kurden und dem Rest des Irak. Und zwischen all dem geht letztlich, möchte ich fast so was sagen, wie die Politik drauf. Also man bekämpft sich immer stärker, aber man handelt nicht mehr unbedingt politisch. Und das wird selbstverständlich immer mehr Leute in die Flucht treiben, ob es jetzt Asylgründe gibt oder einen Flüchtlingsstatus oder einen Subsidiärstatus nach sich ziehen wird, das lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es genügend Gründe für Leute zu sagen, ich gehe weg. Und solange das nicht geändert wird in den Ländern und meinetwegen auch auf Druck von außen, solange werden wir weiterhin Flüchtende haben. Genauso auch, wir haben jetzt Libyen vorhin mal kurz angesprochen, aus Subsahara-Afrika. Wir haben Winter auch sozusagen auf der libyschen Seite am Mittelmeer. Auch da gehen jetzt die Zahlen der Flüchtenden, der illegal Migrierenden, wie auch immer man diese Menschen nennen will, zurück. Aber auf jeden Fall wird im Frühjahr die Zahl wieder zunehmen. Und ich vermute auch, dass das auf dem Landweg so sein wird, wenn die Leute wieder versuchen werden, aus Syrien, aus dem Irak irgendwie in die EU zu kommen.
Helga Schmidt, dass die Europäische Union sich überhaupt nicht einig ist, was die Migrationspolitik angeht. Wie groß ist da die Bereitschaft, dieses große Thema noch einmal anzugehen innerhalb der Union?
Sehr groß in der Europäischen Kommission. Die hat auch schon ein sehr ausgefeiltes Konzept vorgelegt. Das sieht vor, ausgehend von der Tatsache, dass weniger als ein Drittel der Asylbewerber in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren anerkannt wurden, diese Anerkennungsverfahren an die Grenzen der EU zu verlegen, möglicherweise auch außerhalb der EU. Das ist eine Idee der Kommission. Auf der anderen Seite auch den Ländern, die am meisten betroffen sind, Griechenland zum Beispiel, stärker unter die Arme zu greifen, zu helfen und dann die Fliehenden, die Schutzsuchenden, die Bürgerkriegsflüchtlinge, aber auch die Asylsuchenden, diese beiden Gruppen dann zu verteilen nach einem Verteilschlüssel. Dieser Schlüssel wird niemals anerkannt werden, also nicht mal die Naivsten hier in Brüssel denken, dass das gelingen wird. Und das hat einen Grund. Das ist die Erfahrung von 2015. Da gibt es nicht nur in Ungarn und in Polen heftige Kritik an der Wirtschaft. Das Politik der deutschen Bundeskanzlerin, die gibt es auch in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel. Mehrere Partner waren entsetzt über die, nicht die humanitäre Geste der Kanzlerin, sondern die Tatsache, dass sie das niemals mit den Partnern besprochen hat. Und das wirkt jetzt immer noch nach, in allen Diskussionen dieses Problem zu lösen, auch mit Blick in die Zukunft zu lösen. Also die einzige im Moment realistisch erscheinende Lösung ist, dass sich am Ende doch einige Länder zusammentun und sagen, gut, also dann verteilen wir die Fliehenden innerhalb dieser Ländergruppe, wenn vorher dafür gesorgt ist, dass es ein klares Verfahren gibt. Aber es sieht nicht so aus, dass Länder wie Ungarn und Polen bereit sind, da mitzumachen. Ungarn übrigens auch mit dem, wie ich finde, sehr interessanten Argument. Die Ungarn sagen ja, wir haben sehr viel mehr Erfahrung mit multiethnischen Strukturen, mit mehreren Völkern in einem Land. Das ist schon eine Herausforderung. Man sieht sich dann nicht in der Lage, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Ich möchte jetzt nicht in den Verdacht geraten, das zu verteidigen, aber ich finde es immer interessant, sich einmal die Argumente anzuhören, um dann zu verstehen, dass so gute Ratschläge aus Deutschland nicht überall so gern gehört werden.
In der Tat muss man das jetzt auch so ein bisschen historisch quasi betrachten. Das ist das Ende der Merkel-Ära und in der Tat sind die letzten 6 Jahre nicht nur in Deutschland, sondern europaweit dadurch geprägt worden, dass mit der Entscheidung damals humanitär zu entscheiden und eben sehr viel größere Zahlen von Fluchtbewegungen passieren zu lassen nach Deutschland, lange gehadert wurde, beziehungsweise Rechtspopulisten es gut instrumentalisieren konnten für ihre eigenen Zwecke. Das heißt, Polen kommt in dieser Situation jetzt am Ende der Merkel-Ära natürlich mit einem Gegenmodell und zeigt, Abschottung und Grenzzäune funktionieren. Man kann Migrantinnen und Migranten effektiv fernhalten. Und es kommt jetzt auf die neue Bundesregierung an, wie sie damit umgeht. Und in der Tat stellt sich da auch die Frage, Frau Schmidt hat es angesprochen, wer können überhaupt noch Partnerstaaten sein? Frankreich, die Wahl ist im nächsten Jahr und Macron wird sich sicherlich nicht da weit raus wagen. Dann gibt es noch Luxemburg, aber allein mit Luxemburg kann man keine Migrationspolitik auf EU-Ebene gestalten. Also der Instrumentenkasten der EU bleibt unvollständig, immer wieder neue Krisen zeigen das. Und es ist halt jetzt die Frage, ob allein die auf Abschottung gerichteten Maßnahmen sich durchsetzen oder ob es, wie im EU-Kommissionsvorschlag, den Frau Schmidt skizziert hat, dann auch die Elemente gibt, wo die Rechte der Menschen dann auch noch gewahrt werden. Weil das ist eine große Gefahr, die auch die Bundesregierung, die kommende, sicherlich sehen wird. Und da ist halt die Frage, wie schafft man Mehrheiten, um halt den Instrumentenkasten der EU in Ordnung zu bringen.
Frau Schmidt, Sie hatten es ja eben auch angesprochen, das Papier der EU-Kommission zur Migrationspolitik. Da ist ja eben, wie Sie sagten, davon die Rede, wie man Asylverfahren an die Ränder der EU verlegen kann, wie man überhaupt die Zahl der Flüchtenden geringer halten kann. Wie groß ist eigentlich die doch bekannte alte Thematik, mehr dafür zu tun in den Herkunftsländern, dass die Menschen sich gar nicht erst auf den Weg machen müssen? Also eine weitsichtige, eine nachhaltige Migrationspolitik, die eine wirtschaftliche Zusammenarbeit ja vielleicht sein müsste, oder?
Ja, und die steht auch nicht nur auf dem Papier. Die ist ja praktische Politik der Europäischen Union. Das hatten wir auch zuletzt in Afghanistan ja gesehen. Ist ja nicht viele Monate her, dass von dort, dass eine riesige Gruppe von Flüchtlingen, nicht nur Ortskräfte, sondern viel, viel mehr erwartet wurde nach der Machtergreifung der Taliban. Und dann hat die Europäische Union mit einer sehr intensiven Diplomatie versucht, die Nachbarländer zu bewegen, die Regierungen zu bewegen, die Fliehenden aufzunehmen. Nicht sehr erfolgreich in der Region, aber es gab andere Erfolge im Bereich der arabischen Welt und da versucht die Europäische Union ausgestattet mit viel Geld Bereitschaft dafür zu wecken, Flüchtlinge aufzunehmen. Und das Beispiel, das man jetzt als gelungen oder nicht gelungen bewerten kann, was aber läuft, ist ja das Beispiel mit der Türkei. Die Türkei bekommt ungefähr pro Jahr etwa 1 Milliarde Euro. Gerade wird ja diskutiert, das für die nächsten 6 Jahre festzulegen, um dann dafür zu sorgen, dass Fliehende aus Syrien, aus dem Irak und anderen Ländern in der Region dort zumindest halbwegs menschenwürdig untergebracht werden, dass auch die Kinder Schulen bekommen, Schulunterricht bekommen. Da gibt es extra Programme dafür. Dann achtet man hier in Brüssel sehr darauf, dass dieses Geld nicht in die Kassen der Regierung in Ankara fließen, sondern dass das Geld wirklich projektbezogen eingesetzt wird. Und das ist dieses Modell, von dem einige sagen, das könnte man eventuell auch noch mit anderen Ländern versuchen.
Man macht es auch mit im Libanon so, ne? Also auch dort wird über die Vereinten Nationen Geld dafür bezahlt, dass beispielsweise syrische Flüchtlinge, und bei dem Libanon sprechen wir von doch fast 1 Million Flüchtenden aus Syrien, dass die dort eben ihre Kinder zum Beispiel zur Schule schicken können. Also man versucht es auch im Libanon beispielsweise. Und auch im Irak wird ja sehr viel Geld dafür bezahlt, dass die Leute in irgendeiner Weise eine Perspektive haben, auch wenn die denen eben oft noch nicht reicht.
Ja, das sind wichtige Punkte, die Sie, Frau, genannt haben, Frau Schmidt. Zum Teil funktionieren einige Elemente der, wie man das auch nennt, auswärtigen Migrationspolitik durchaus gut. Also die Türkei ist da ein Beispiel und auch die anderen Anrainer wie Libanon, weil es natürlich sehr viel Sinn macht, wenn die Kinder in Schulen gehen können und dafür Gelder von der EU auch zur Verfügung gestellt werden. Auf der anderen Seite so ein bisschen die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass diese Kooperation mit Drittstaaten auch die Erpressbarkeit etwas der EU erhöht hat. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist natürlich auch in diesem Zeitverlauf zu sehen, des EU-Türkei-Abkommens, auch
stärker Kooperationsversuche mit afrikanischen Partnerländern wie Marokko, die es dann halt ganz gut schaffen, auch als Migrationsprofiteure ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist also in keinem Fall etwas Neues. Neu ist vielleicht, dass dieser Migrationsdruck künstlich etwas herbeigeführt wurde. Also im Fall von der Türkei oder auch Marokko gibt es halt einen bestehenden Migrationsdruck nach Europa. Im Fall von Belarus war das jetzt etwas, was künstlich kreiert wurde. Aber ich denke, wenn man sozusagen sich nicht an die Hausaufgaben innerhalb der EU setzt und einen Rundum-Service für solche Krisensituationen schafft, das heißt also nicht nur Frontex, nicht nur Grenzschutz, sondern auch eben entsprechende Kapazitäten in dem europäischen Asylbüro zu stärken, dann wird die Erpressbarkeit immer größer sein und größer werden in den nächsten Jahren.
Herr Bachmann, sehen Sie eine Möglichkeit, dass Polen in einem größeren migrationspolitischen Konzept irgendwann doch sagen würde, wir machen mit, wir hintertreiben das nicht alles?
Ja, mein Gott, vielleicht unter einer anderen Regierung. Ich meine, es ist so, wenn man aus Deutschland nach Polen blickt, dann sollte man sich daran erinnern, wie das vor 20, 30 Jahren war in Deutschland. Polen ist auch ein Einwanderungsland oder ein Migrationsland. Es wandern ja auch Polen aus. Wir haben auch die gleichen oder sehr ähnliche demografische Probleme wie Deutschland. Aber die derzeitige Regierung tut so, als wäre das alles, als wäre das gar nicht existent. Das ist ein bisschen so wie zu Seiten der Regierungen Schröder, als die CDU gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland, Kinder statt Inder und so weiter. Und wir tun so, als wären wir alle noch eine Gesellschaft wie in den 50er Jahren, wo alle sozusagen weiß und in Deutschland geboren sind und Deutsch sprechen. Das ist in Polen auch nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie es in Ungarn ist, aber in Polen ist es ganz sicher nicht so. Das sieht man hier auf jeder Straße eigentlich. Nur ist die Regierung blockiert jede Art und Weise, darüber zu diskutieren und die Probleme, die daraus entstehen, zu lösen. Das sind jetzt Dinge wie Migration, da hat es jeder gesehen, aber das ist auch zum Beispiel die Frage, wie soll Schulunterricht aussehen, wenn zum Beispiel, was weiß ich, jedes dritte oder vierte Kind ukrainischer Herkunft ist. Kann man dann noch die gleichen Inhalte im Geschichtsunterricht verbreiten wie bisher zum Beispiel? Aber das sind alles Dinge, die werden blockiert durch die Weigerung der Regierung, sozusagen sich dem Thema auch nur zu nähern, ja. Es wird so getan, als wäre diese Gesellschaft immer noch eine Gesellschaft wie vor 30 Jahren, als das auch tatsächlich noch stimmte. Da gab es 5% ethnische Minderheiten in Polen, die haben sich in Aussehen, Sprache und sonst wie und ihren Moralvorstellungen praktisch nicht unterschieden von der Mehrheitsbevölkerung. Aber inzwischen ist es also schon so, dass sie in Warschau in manchen Gegenden mehr Ukrainisch und Russisch hören als Polnisch. Und in Breslau hören sie sehr viel Deutsch. Und dazwischen gibt es Immigranten aus der Türkei, aus Kurden. Es gibt Studenten, die hier geblieben sind. Es gibt Arbeitsmigranten aus Bangladesch, aus Indien, aus Pakistan, die zum Teil systematisch angeworben werden. Aber das findet alles statt, so dass es möglichst keiner merkt und dass es nicht diskutiert wird.
Ja, man möchte noch, vielleicht kann ich an der Stelle noch hinzufügen, auch für Deutschland, für die Organisation von Pflege ist Polen enorm wichtig geworden. Also viele der Vermittlungsagenturen für Pflegekräfte in Deutschland haben ihren Sitz in Polen. Das heißt, eigentlich ist Polen schon ganz gut dabei, geregelte Migration zu unterstützen, zumindest der nichtstaatliche Bereich, der da halt eben aus unterschiedlichen Ländern, auch anderen Ländern Osteuropas, Pflegekräfte nach Deutschland bringt.
Wie wichtig
ist das? Ja, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Und das ist auch, deshalb sollte man jetzt auch nicht sagen, das ist Polen. Also was man jetzt über die polnische Regierung hört und was ich über die polnische Regierung gesagt habe, das betrifft sie und ihre Anhänger. Das ist eine Minderheit in der Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge, die da an der Grenze stecken geblieben sind. Also da wimmelt es vor Nichtregierungsorganisationen und Spendensammlungen und so weiter. Es gibt auch man sieht es an den Umfragen beispielsweise, dass in den letzten 6-7 Jahren der Anteil der Polen, die es gut finden, dass Immigranten im Land sind, zum Beispiel ständig gewachsen ist. Also die Gesellschaft wird ständig toleranter, die Regierung wird ständig intoleranter.
Frau Schmidt, wenn...
Als Brüsseler...
Bitte, gerne. Ich wollte Sie ansprechen, aber machen Sie selbst.
Ja, hier in Brüssel wird jetzt sehr offen darüber diskutiert, ob nicht die Mitgliedsländer einfach doch mal sauber unterscheiden sollten zwischen auf der einen Seite Giving Shelter, Schutz geben für beispielsweise Menschen, die vor Bürgerkriegen fliehen und Asylsuchenden, und auf der anderen Seite einer Migrationspolitik. Die haben wir ja in Deutschland nicht. Es gibt auch einige andere Länder, die nicht haben, sodass man das, was jetzt auch kombiniert diskutiert wurde gerade, sodass man das einfach mal trennt. Und das ist nach Einschätzung vieler Experten hier eine Hausaufgabe, die gerade auch auf die neue deutsche Bundesregierung zukommen wird, das wirklich mal zu differenzieren und über beide Themen eine offene Debatte auch zu führen.
Was meinen Sie denn damit, dass es das in Deutschland nicht gibt, diese Trennung?
Ja, zwischen einer gezielten Anwerbung, wie wir das aus Ländern wie Kanada kennen, also Migrationspolitik, die, das klang ja auch gerade an, Arbeitsmarkt auch bezogen sein kann und auch mit Blick auf die Sozialsysteme interessant sein könnte, während die Politik, die jetzt für die Menschen hilfreich ist, die vor Bürgerkriegen fliehen. Wir hatten ja diese Situation in Afghanistan, wir hatten 2015 diese Situation. Das ist ja doch etwas anderes. Asyl geben ist etwas anderes, als Menschen zu suchen, die für die Wirtschaft wichtig sind. Und gerade wurde ja das Beispiel zum Beispiel der Pflegenden genannt. Das ist ja etwas anderes.
In der Tat.
Und es kommt darauf an, also weil hier in Polen zum Beispiel kann man das praktisch nicht trennen. Also das ist eine Argumentation, die am Anfang die Regierung versucht hat. Die hat gesagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf im Rahmen dieser Quoten von der EU. Aber wir haben ja Hunderttausende, und das stimmt ja auch, es ist ungefähr über 1 Million an Ukrainern. Die sind zwar keine Flüchtlinge, weil denen geben wir keinen Flüchtlingsstatus, aber die verlangen das auch gar nicht, sondern die wollen hier arbeiten. Und ich meine, gerade in Bezug auf die Ukraine ist das natürlich sehr, wie soll man sagen, eine große Grauzone, denn den Polen sagen würde, wir sind jetzt großzügiger bei der Vergabe von Asylstatus und Schutzstatus, wo Polen ja wirklich ein Schlusslicht ist in der EU, dann würden sicher sehr viele von denen, die jetzt hier arbeiten oder die hierher kommen wollen zum Arbeiten, die würden dann sagen, gut, dann sage ich halt, ich komme aus einem Kriegsgebiet, weil ich komme aus der Ostukraine. Dann Hauptsache, ich komme nach Polen. Mhm. Der Unterschied ist nur der, das wäre nicht mal so furchtbar vorteilhaft für die Ukraine und für die Ukrainer, weil das würde ja heißen, dass sie für die Dauer des Asylverfahrens nicht arbeiten dürfen. Und das ist ja genau das, was sie wollen. Und dank der Tatsache, dass sie jetzt in Polen einwandern dürfen als Arbeitskräfte, aber keinen politischen und keinen sonstigen Schutz bekommen, gibt es natürlich für die Möglichkeit, Geld zu verdienen und damit wieder ihre Verwandten in der Ukraine zu unterstützen. Also von daher, es ist sehr schwer, das zu trennen bei Ländern, wo die sehr viele, sagen wir mal, Wirtschaftsimmigranten haben, die gleichzeitig auch angeben könnten, sie sind politisch verfolgt oder sie kommen aus einem Krieg. Mhm. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie Saudi-Arabien das macht. Das kann vielleicht der Herr Plaschke besser erklären als ich.
Kommt gleich noch zu Wort, Herr Bachmann.
Die ja gar nicht die Flüchtlingskonvention unterschrieben haben, aber die sehr viele Leute halt aus Syrien und so weiter reinlassen, aber die dann als Arbeitskräfte funktionieren.
Also Themen hängen aus meiner Sicht stark zusammen, Migration und Asyl. Man kann die sind eigentlich untrennbar, weil natürlich das, was gerade passiert, diese Bilder, die produziert werden an der polnisch-belarussischen Grenze, die zeigen ja, dass die EU eigentlich nicht in der Lage ist, mit ein paar tausend Menschen umzugehen in einer humanitär sinnvollen Art und Weise. Das ist auch ein bisschen das Propagandaziel, das vielleicht dann doch aufgegangen ist von Lukaschenko, möglicherweise auch von Putin. Aber natürlich ist die Migrationspolitik, also jenseits der Frage, wie man mit den Menschen an Grenzen umgeht, wie man ihnen Asylverfahren ermöglicht, ist halt die Frage von der Steuerung einer sinnvollen Migrationspolitik etwas, was die nächste Bundesregierung sicherlich pragmatischer angehen wird als die bisherige. Hier ist zu erwarten, dass das bisherige System einer Fachkräfteeinwanderung durch ebenso etwas, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, so kanadische Vorstellung von einem Punktesystem auch ergänzt wird. Und das ist auch ganz wichtig, dass Leute, die schon hier sind und wo es auch nicht absehbar ist, dass sie beispielsweise nach Afghanistan in den nächsten Jahren zurückgeschoben werden können, dass denen auch ein Bleiberecht und eine Perspektive geschaffen wird.
Danke, David Kipp, der Migrationsforscher von der Stiftung Wissenschaft Politik, war das zum Schluss hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Er diskutierte mit dem ARD-Korrespondenten in Kairo, Björn Blaschke, der ARD-Korrespondentin Helga Schmidt. Schmidt in Brüssel und dem Warschauer Politologen Klaus Bachmann zum Thema Flüchtlingsdrama an der EU-Ostgrenze, das Dilemma zwischen Humanität und Erpressbarkeit. Ihnen herzlichen Dank für diese Diskussion bei uns.